Der Herzbericht ist in Europa einzigartig. Er dokumentiert die aktuelle Versorgungslage in der Herzmedizin. Allein 2023 wurden fast 540.000 Menschen wegen KHK in ein Krankenhaus aufgenommen oder wegen eines Herzinfarkts.
Wir müssen besser werden, wenn es darum geht, Herzinfarkte und Herzerkrankungen zu vermeiden. Und das geht insbesondere durch die bessere Behandlung von Risikofaktoren.
Unabhängig davon jedoch ist es sehr erfreulich, dass wir im Herzbericht erkennen, einige Bundesländer konnten im Vergleich zum Vorjahr ihre Herzinfarktsterblichkeit senken.
Bypass-Operationen werden insgesamt in den letzten Jahren seltener vorgenommen. Ich sehe das mit Sorge, weil die Bypass-Operation die Therapie ist, die in den Studien als einzige das Leben verlängern konnte.
Impuls, der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über ihr Herz wissen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Impuls, dem Podcast der Deutschen Herzstiftung. Schön, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Heute geht es um den Deutschen Herzbericht, Update 2025. Es ist bereits die 36. Ausgabe und die Herzstiftung gibt ihn jedes Jahr gemeinsam mit den großen Fachgesellschaften der Herzmedizin heraus. Der Bericht fasst die wichtigsten Zahlen und Entwicklungen in der Herzmedizin zusammen und er zeigt, wie sich die Versorgung über die Jahre verändert. Die Auswertung zur koronaren Herzkrankheit, die stelle ich in den Mittelpunkt dieser Podcast-Folge, weil diese Herzerkrankung nach wie vor die häufigste in Deutschland ist und auch eng mit dem Herzinfarkt verknüpft ist. Wir sprechen dabei über Unterschiede zwischen Männern und Frauen, über regionale Unterschiede und über Menschen mit angeborenem Herzfehler, die heute oft ein hohes Alter erreichen und dann weitere Herzerkrankungen entwickeln. Ja, und auch die Nachsorge von Herzkrankheiten und Reha spielen eine wichtige Rolle. Und Sie hören, wie führende Herzspezialisten die Lage einschätzen. Ich bin Ruth Ney, Medizinredakteurin der Herzstiftung. Kurz erklärt, was ist der Herzbericht eigentlich genau? Der Herzbericht ist in Europa einzigartig. Er dokumentiert die aktuelle Versorgungslage in der Herzmedizin, diesmal mit Daten aus dem Jahr 2023. Er zeigt zum Beispiel, wie häufig Herzkrankheiten auftreten, welche Eingriffe durchgeführt werden und wie sich ambulante und stationäre Maßnahmen entwickeln. So entsteht jedes Jahr ein umfassendes Bild. Wie werden Herzpatientinnen und Patienten versorgt? Wo gibt es Fortschritte und wo nicht? Möglich ist das nur durch die enge Zusammenarbeit der Fachgesellschaften, der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie, der Deutschen Gesellschaft für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie, der Deutschen Gesellschaft für pädiatrische Kardiologie und angeborene Herzfehler sowie der Deutschen Gesellschaft für Prävention und Rehabilitation von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Nun zur koronaren Herzkrankheit, kurz KHK. Das ist eine Erkrankung, die wirklich vielen Menschen das Leben schwer macht. Der Grund? Die Herzkranzgefäße sind bei der KHK verengt, meist durch fett- und kalkhaltige Ablagerungen. Anfangs verläuft das Zuwachsen, die sogenannte Atherosklerose, noch unmerklich. Dann aber macht sich dieser Vorgang immer stärker bemerkbar. Denn das Herz wird nun nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt. Die Folge? Typische Beschwerden wie Brustenge, Atemnot und Schmerzen in der Brust, gerade bei Belastungen, etwa dem Treppensteigen. Die KHK trifft, wie gesagt, sehr viele. 4,7 Millionen Menschen in Deutschland leben nach aktuellem Stand mit der Diagnose koronare Herzkrankheit. Allein 2023 wurden fast 540.000 Menschen wegen KHK in ein Krankenhaus aufgenommen oder wegen eines Herzinfarkts. Ein Herzinfarkt ist nämlich leider häufig Folge einer KHK. Wenn die Gefäße sich nämlich ganz zusetzen, etwa weil sich Ablagerungen lösen und das Blut dann zum Verklumpen bringen. Zugleich ist die KHK die häufigste Todesursache allgemein und zudem Hauptursache einer Herzinsuffizienz, also einer Herzschwäche und eines plötzlichen Herztods. Der Blick in die Statistik zeigt dennoch zugleich auch etwas Erfreuliches. Die Zahl der KHK-Krankenhausfälle, die ist seit 2019 immerhin deutlich gesunken. Von fast 700 auf nun knapp 575 pro 100.000 Einwohner. Und die Sterberate durch KHK, die lag 2023 bei 125 pro 100.000 Einwohner und damit so niedrig wie seit 20 Jahren nicht mehr. Ähnlich verhält sich diese Entwicklung beim Herzinfarkt. Nach Ansicht von Professor Dr. Heribert Schunkert, dem stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Herzstiftung, gehen diese Entwicklungen unter anderem auf Verbesserungen in der Früherkennung durch Diagnoseverfahren wie Herzultraschall und Coronar-CT zurück, sowie auf Verbesserungen in der kathetergestützten und chirurgischen Akuttherapie des Herzinfarkts. Auch die Zeit bis zur Krankenhauseinweisung sei kürzer geworden. Also, alles auf gutem Wege?
Der Deutsche Herzbericht Update 2025 ist wirklich ein Weckruf. Zum einen wird gezeigt, dass sich die Sterblichkeit am Herzinfarkt schon zweimal seit 1980 halbiert hat. Das heißt, wir liegen gerade mal auf einem Niveau, was ein Viertel von dem ist, was wir in der nicht allzu langen Vergangenheit hatten. Auf der anderen Seite wird gezeigt, dass wir in Deutschland gegenüber unserem europäischen Ausland einen der letzten Plätze belegen, was die Lebenserwartung anbetrifft. Das heißt, wir haben ein großes Potenzial noch nicht ausgeschöpft. Wir müssen besser werden, wenn es darum geht, Herzinfarkte und Herzerkrankungen zu vermeiden. Und das geht insbesondere durch die bessere Behandlung von Risikofaktoren. Ich denke an das LDL-Cholesterin. Rauchen muss weiter gesenkt werden in unserer Bevölkerung. Der Blutdruck muss besser eingestellt werden. Das heißt, wir haben viel Potenzial, was im Moment noch nicht ausgeschöpft ist. Und wenn wir das tun, wird sich dieser Trend, dieser erfreuliche Trend weiter fortsetzen. Und hoffentlich wird dann der Herzbericht 2030 zeigen, dass wir mindestens genauso gut sind wie die Franzosen, die Schweizer oder die Niederländer.
Tatsächlich sind die bekannten KHK-Risikofaktoren in der Bevölkerung nach wie vor stark verbreitet. Vor allem hoher Blutdruck, zu hohe Cholesterinwerte, Bewegungsmangel, Diabetes und in zunehmendem Maße starkes Übergewicht. Warum also ist es wichtig, diesen Risiken vorzubeugen? Die KHK ist keine Einzelerkrankung, sie steht mit anderen Herzkrankheiten in Verbindung. So ist sie die häufigste Ursache der Herzschwäche und sie ist Begleiterkrankung von Herzrhythmusstörungen, vor allem von Vorhofflimmern, von Herzklappenkrankheiten und von angeborenen Herzfehlern im höheren Lebensalter. Das heißt, wird der KHK vorgebeugt, beugt man auch weiteren Herzerkrankungen vor. Und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die sind nach wie vor die Todesursache Nummer 1 in Deutschland. Laut Herzbericht im Jahr 2023 waren sie Ursache von insgesamt über 290.000 Sterbefällen. Das wäre nach dieser Statistik fast jeder dritte Todesfall. Professor Heribert Schunkert betont daher,
die hohe Krankheitslast durch diese Herzerkrankungen und der internationale Vergleich führen uns vor Augen, dass wir noch effizienter medizinischen Fortschritt in Diagnostik, Therapie und Rehabilitation fördern müssen, um KHK-Patienten umfangreich und gezielt zu versorgen. Herzpatienten können hierbei von den gemeinsamen Anstrengungen aller beteiligten Fachgebiete profitieren, das heißt der Kardiologie, der Herzchirurgie, Kinderkardiologie sowie der kardiologischen Prävention und Rehabilitation. Alle stehen im Herzteam bereit, um die Versorgung von Herzpatienten in Deutschland noch weiter zu verbessern.
Für eine optimierte Versorgung rücken daher auch zunehmend gendersensible Aspekte in den Fokus. Auffällig im diesjährigen Herzbericht: Männer sind gerade von der koronaren Herzkrankheit deutlich stärker betroffen als Frauen. Im Jahr 2023 kamen auf 100.000 Männer mehr als 830 Krankenhausfälle wegen einer KHK. Bei Frauen waren es nur 310. Und auch die Sterberate war bei den Männern doppelt so hoch wie bei Frauen. Ähnlich beim akuten Herzinfarkt. Auch hier sind Männer deutlich häufiger betroffen. Ebenso auffällig sind regionale Unterschiede, etwa in der Herzinfarktsterblichkeit. Die ist zum Beispiel in Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Schleswig-Holstein am höchsten. In Hamburg und in Nordrhein-Westfalen ist sie hingegen am niedrigsten. Der Unterschied ist teils frappierend. So kommen in Berlin auf 100.000 Einwohner 70 an einem Herzinfarkt Gestorbene. In Hamburg sind es hingegen nur 30 auf 100.000 Einwohner. Professor Dr. Stefan Blankenberg, Kardiologe aus Hamburg und aktueller Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie, ist bei der Interpretation dieser Unterschiede jedoch vorsichtig.
Der Herzbericht gibt sehr wertvolle Zahlen darüber, wie hoch die Sterblichkeitsrate im Krankenhaus ist. Wir sehen hier in den einzelnen Krankenhäusern, aber auch in den einzelnen Bundesländern und Regionen Unterschiede. Diese Zahlen sind insgesamt jedoch nicht geeignet, Rückschlüsse auf die Qualität der stationären Versorgung dieser Patientinnen und Patienten im jeweiligen Bundesland zu geben. Dennoch ist es unerlässlich, dass wir in Deutschland mehr Informationen und verlässliche Zahlen darüber erhalten, wie die Qualität in den einzelnen Versorgungsgebieten ist. Wir müssen zudem eine genaue Auswertung für die Bevölkerungsstruktur und Lebensumstände einschließlich der sogenannten exposomalen Faktoren wie Bildungsstand, Wohnsituation und Einkommen berücksichtigen. Das kann der Herzbericht in der jetzigen Form nicht abdecken und deswegen ist es so wichtig, dass wir zukünftig mit dem sogenannten nationalen Herznetz eine Datensituation schaffen, von der auch der deutsche Herzbericht sehr profitieren wird. Unabhängig davon jedoch ist es sehr erfreulich, dass wir im Herzbericht erkennen, einige Bundesländer konnten im Vergleich zum Vorjahr ihre Herzinfarktsterblichkeit senken. Das gelang beispielsweise in Sachsen, dem Saarland, Sachsen-Anhalt und auch Bayern.
Zur guten Entwicklung in Sachsen-Anhalt dürfte die 2018 eingeführte alljährliche Herzwoche mit beigetragen haben. Behörden, Ärzte, Netzwerke, Krankenkassen und Aktionsbündnisse arbeiten hier eng zusammen mit Unterstützung der Herzstiftung und klären auf über Vorsorge, Ursachen und Symptome von Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie das richtige Verhalten im Notfall. Apropos Herzinfarkt und Versorgung im Notfall. Auch dazu gibt es Interessantes aus dem Herzbericht zu berichten. Denn die aktuellen Zahlen verdeutlichen, dass dank moderner Verfahren heute selbst hochbetagte Menschen mit koronarer Herzkrankheit oder einem Herzinfarkt noch erfolgreich behandelt werden können. Ein wichtiges Beispiel dafür ist die perkutane Koronarintervention, kurz PCI. In der Akutversorgung des Herzinfarkts kann damit die Durchblutung im betroffenen Herzmuskel schnell verbessert und sogar vollständig wiederhergestellt werden. Dafür wird das verengte Gefäß mit einem kleinen Ballon aufgedehnt und anschließend durch ein feines Metallgeflecht, einen sogenannten Stent, dauerhaft offen gehalten. Im Jahr 2023 entfiel laut Herzbericht die Mehrzahl der PCI-Eingriffe auf Patientinnen und Patienten zwischen 60 und 79 Jahren mit rund 152.000 Eingriffen. Doch auch über 80-Jährige wurden noch etwa 66.500 Mal so behandelt. Professor Plankenberg sieht diese Entwicklung positiv.
Die meisten Verengungen der Herzkranzgefäße lassen sich heute dank der Kathetertechnik auch im fortgeschrittenen Alter sehr sicher behandeln. Das ist enorm wichtig. Denn Herzerkrankungen wie die koronare Herzerkrankung und deren Folgen wie Herzinsuffizienz, also Schwäche des Herzens, sind auch Erkrankungen des zunehmenden Alters. Im Jahr 2030 werden schätzungsweise gut 20 Millionen Menschen in Deutschland über 65 Jahre alt sein, also etwa jeder Vierte. Und bereits 2023 war die hohe Zahl an Menschen über 75 Jahren unter den Klinikanweisungen aufgrund einer KHK deutlich.
Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, werden Sie Mitglied der Deutschen Herzstiftung. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de. Bei komplexeren Fällen reicht ein Stent allerdings oft nicht aus. Dann kommt die Bypass-Operation ins Spiel. Sie ist zum Beispiel für Patienten mit komplexer koronarer Mehrgefäßkrankheit, mit Verengung des Hauptstamms der linken Herzkranzarterie und bei Diabetespatienten mit Mehrgefäßverengungen die Therapie der ersten Wahl. Hier wird dann um die stark verengte Gefäßstelle mit einem Stück der körpereigenen Vene oder Arterie eine Umleitung, englisch Bypass, gelegt. Und das kann dann die Durchblutung des Herzmuskels langfristig aufrechterhalten. Die Zahl der Bypass-Operationen nimmt allerdings seit Jahren ab. 2023 wurden noch knapp 37.000 Bypass-Operationen durchgeführt. 10 Jahre zuvor gab es noch fast 54.000 solcher Eingriffe. Dennoch ist die Bypass-Operation immer noch die häufigste Herzoperation insgesamt. Die meisten erfolgen unter Einsatz einer Herz-Lungen-Maschine. Doch an erfahrenen Zentren gibt es auch zunehmend die Möglichkeit, eine Bypass-Operation ohne Herz-Lungen-Maschine durchzuführen. Das war im Jahr 2023 bei immerhin etwa jeder fünften Bypass-Operation bereits der Fall. Und auch minimalinvasive Bypass-Operationen, bei denen das Brustbein nicht mehr durchtrennt werden muss, sind in der Entwicklung. Der Jener Herzchirurg Professor Dr. Thorsten Dönst, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie, erläutert dazu:
Bypass-Operationen werden insgesamt in den letzten Jahren seltener vorgenommen. Ich sehe das mit Sorge, weil die Bypass-Operation die Therapie ist, die in den Studien als einzige das Leben verlängern konnte. Das liegt wiederum daran, dass der Bypass praktisch als Umgehungsstraße die gesamte KHK umgeht, also auch die weniger relevanten Engstellen. Und da die meisten Herzinfarkte aber genau an diesen nicht hochgradigen Engstellen entstehen, schützt der Bypass besser vor einem Herzinfarkt als zum Beispiel der Stent, der aktuell ja nur zur Therapie der hochgradigen Stenosen eingesetzt wird. Und da ältere Patienten jetzt ein höheres Risiko für Herzinfarkte aufweisen und dann auch noch ein höheres Risiko tragen, daran zu versterben, ist die Entwicklung, dass ältere Menschen öfter operiert werden, nur richtig und zeigt auch gleichzeitig, wie sicher die Herzoperation geworden ist über die Jahre.
Nicht immer ist es allerdings eindeutig, ob ein Patient eher von einer Katheterintervention oder doch von einer Bypass-Operation profitiert. Zur Entscheidungsfindung hat sich dann das Prinzip der Herzteams an Kliniken bewährt, betont Professor Dönst.
Im Sinne einer personalisierten Medizin ist es daher wichtig, mit jedem Patienten und jeder Patientin eine individuelle Nutzen- und Risikobewertung durchzuführen. Die vorhandenen randomisierten Daten zeigen, dass die Bypass-Operation invasiver ist als der Stent, dass aber das Risiko daran zu versterben, gemessen an der Sterblichkeit nach 30 Tagen, praktisch genau gleich ist. Die Bypass-Operation erscheint somit zwar gefährlicher, die Daten zeigen das aber nicht. Und deshalb ist es so wichtig, Patienten mit relevanter KHK im sogenannten Herzteam zu besprechen. Patienten und Patientinnen brauchen dann eine auf sie angepasste Nutzen- und Risikobewertung. Und sie können dann selbst entscheiden, ob sie eine weniger invasive und symptomatische Therapie bevorzugen oder ob die sicher belastendere Operation gewählt werden soll. Die senkt dann aber das Risiko eines zukünftigen Herzinfarktes und wahrscheinlich lebt man auch länger. Manchmal ist aber vielleicht auch nur eine medikamentöse Therapie die richtige Wahl. Und deshalb ist die Rolle des Herzteams für eine optimale Beratung hier entscheidend.
Die guten therapeutischen Möglichkeiten nach einem Herzinfarkt oder einer Bypass-Operation bedeuten für PatientInnen aber auch, die Therapie endet hier nicht. Entscheidend für die weitere Prognose ist dann nicht nur das Einhalten von Medikamentenplänen und regelmäßigen ärztlichen Kontrollen, sondern auch eine gezielte kardiologische Nachsorge direkt nach dem Ereignis. Denn vor allem in den ersten Monaten nach dem Herzinfarkt besteht ein erhöhtes Risiko für einen erneuten Infarkt, einen sogenannten Reinfarkt. Diesem Schicksal kann eine kardiologische Reha eindeutig vorbeugen. Sie sollte daher möglichst direkt nach dem Krankenhausaufenthalt beginnen und sie dauert auch meist mehrere Wochen. In dieser Zeit werden die Medikamente optimal eingestellt, Bewegungsprogramme durchgeführt und Ernährungstrainings sowie psychologische Unterstützung angeboten. Dr. Eike Langheim, der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Prävention und Rehabilitation von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, betont:
Die Wirkung dieser Maßnahmen ist belegt. Die kardiologische Reha verbessert die Leistungsfähigkeit und die Lebenserwartung. Sie senkt das Risiko für erneute Infarkte und hilft, mit der Krankheit besser umzugehen.
Trotzdem klafft eine Lücke zwischen der Zahl der Herzinfarkte bzw. Bypass-Operationen und der Zahl der Menschen, die pro Jahr tatsächlich eine kardiologische Reha machen.
Nur etwa die Hälfte der Anspruchsberechtigten nimmt dieses Angebot überhaupt wahr, Frauen sogar noch seltener. Damit wird viel Potenzial verschenkt, denn die Reha stärkt die Therapietreue und erhöht die Lebensqualität. Wir können dabei außerdem gezielt die vorhandenen Risikofaktoren angehen, die letztlich zum Herzinfarkt geführt haben. In einer Erhebung unserer Fachgesellschaft konnten wir bei den Reha-Patienten verdeutlichen, welche Risikofaktoren besonders verbreitet sind. Fast 50% haben Bluthochdruck. Knapp ebenso viele eine Fettstoffwechselstörung. Ein Viertel leidet an Diabetes, ein Fünftel ist adipös und rund 19% rauchen. In einer kardiologischen Reha können wir mit konkreten therapeutischen Maßnahmen sowie mit Schulungsmaßnahmen wie einer Diabetesberatung und Seminaren zur Stärkung der Gesundheitskompetenz wirkungsvoll der Herzinfarktgefahr entgegentreten.
Eine Patientengruppe, die bei der kardiologischen Nachsorge leider häufig unter den Tisch fällt, das sind die Erwachsenen mit angeborenem Herzfehler. Kurz EMA. Dank der guten Kinderherzmedizin erreichen heute viele Betroffene das Erwachsenenalter und auch ein hohes Alter. Der Herzbericht verzeichnet hier über die vergangenen Jahre auch eine deutlich sinkende Sterblichkeitsrate. Doch damit entwickeln viele Betroffene mit der Zeit auch klassische Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie KHK oder auch Herzrhythmusstörungen oder Herzschwäche, wie Frau Professor Ulrike Herberg aus Aachen, die Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Kardiologie und angeborene Herzfehler, erläutert.
Deutschlandweit werden pro Jahr etwa 8.500 Säuglinge mit einem Herzfehler geboren. Therapiert überleben ca. 90% bis in das Erwachsenenalter. Und so gibt es inzwischen in Deutschland, dank der guten interdisziplinären Versorgung, mehr als 350.000 Erwachsene mit einem angeborenen Herzfehler. Diese werden zunehmend älter und unter ihnen nimmt auch die Zahl der über 60-Jährigen zu. Damit nimmt auch die Zahl derer zu, die die Gefahr haben, eine koronare Herzkrankheit, also eine KHK, zu entwickeln und dann einen Herzinfarkt zu erleiden. Allerdings sind die Auswirkungen dieser koronaren Herzerkrankung bei Erwachsenen mit angeborenen Herzfehlern wegen ihres seit Geburt vorbelasteten Herzens oft schwerwiegender als bei Patienten ohne den angeborenen Herzfehler. Diese EMA-Patienten benötigen daher eine spezialisierte Nachsorge, etwa in der kardiologischen Reha. Hierzu gibt es aber noch viel zu wenig Plätze.
Hinzu kommt, dass EMA-PatientInnen zwar ähnliche kardiale Risikofaktoren haben wie Menschen mit erworbenen Herzerkrankungen, doch hierunter nehmen Bewegungsmangel und Übergewicht nochmals eine besondere Rolle ein. Laut einer Registerstudie mit rund 540 EMA-Patienten mit bekannten Herz-Kreislauf-Risikofaktoren oder einer diagnostizierten Herz-Kreislauf-Erkrankung war zum Beispiel jeder zweite adipös, also stark übergewichtig.
Übergewicht, das heißt Adipositas, verlangt in der Versorgung von Erwachsenen mit angeborenen Herzfehlern besondere Aufmerksamkeit, weil viele übergewichtige Erwachsene mit angeborenen Herzfehler ein metabolisches Syndrom entwickeln. Dieses setzt sich zusammen aus hohem Blutdruck, erhöhtem Blutzucker, ungünstigen Blutfettwerten und einem zu hohen Anteil an Bauchfett. Und das metabolische Syndrom erhöht die Gefahr für Herzinfarkt und Schlaganfall. Übergewicht und insbesondere Adipositas ist ein Warnsignal und verlangt gezielte Präventionsprogramme für Erwachsene mit angeborenen Herzfehlern, die der Komplexität der Betroffenen und ihrer speziellen Herzfehler gerecht werden.
Sie merken, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der Deutsche Herzbericht ist eine wirklich wichtige Basis, um die Versorgung aller Herzpatienten zu optimieren. Und wir haben ja hier nur den Teil der koronaren Herzkrankheit beleuchtet. Was können wir an dieser Stelle also abschließend schon mal mitnehmen? Die Herzmedizin hat in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht. Die Sterbezahlen sinken für bestimmte Herzkrankheiten, wie eben die KHK. Für andere, wie die Herzklappenerkrankung, steigen sie hingegen. Die Akutversorgung ist besser geworden und immer mehr Menschen überleben einen Herzinfarkt. Und damit steigt auch die Zahl derer, die langfristig eine gute Betreuung brauchen. Und was können Sie selbst für Ihr Herz tun? Auch zu dieser Frage zeigt uns der Herzbericht ganz klar, wo die größten Hebel liegen. Achten Sie auf Ihre Risikofaktoren, eben Blutdruck, Cholesterin, Diabetes und Gewicht. Nutzen Sie Reha-Angebote, wenn Sie Anspruch darauf haben, denn Sie können Ihre Prognose entscheidend verbessern. Und wenn Sie zu den Erwachsenen mit angeborenem Herzfehler gehören, bleiben Sie in spezialisierter Betreuung und nehmen Sie Vorsorge ernst. Und noch ein paar persönliche Ratschläge. Rauchen Sie nicht. Schon ein Rauchstopp senkt das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall enorm. Bewegen Sie sich regelmäßig und essen Sie herzgesund. Außerdem nutzen Sie vielleicht einmal die Herzfit-App der Herzstiftung, die Ihnen dabei hilft, die Risikofaktoren zu erkennen und auch Ihr Herz dann besser zu schützen. Mehr Informationen finden Sie auf herzstiftung.de/herzbericht. Dort gibt es den Herzbericht auch als E-Paper. Und wenn Sie Ihr persönliches Risiko besser einschätzen möchten, dann machen Sie den kostenfreien Herzinfarkt-Risikotest auf herzstiftung.de/risiko. Ich sage damit Tschüss für heute. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, erzählen Sie Freunden und Familie davon. Denn vielleicht ist es genau der Impuls, den jemand braucht.